Und wenn es Sie interessiert, noch etwas tiefer, warum sein Leben verändert wurde, dann lade ich Sie herzlich ein zum morgigen Abend. Morgen Abend und auch am Sonntagmorgen werde ich auf diese Frage ein bisschen eingehen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und warum Jesus und wie Jesus unser Leben verändern kann. Leider nicht heute Abend. Das Thema ist ja eben, wenn der Tod nicht so schrecklich wäre, und ich habe vorher gedacht, das ist gar nicht so einfach, nach so einem fröhlichen Einstieg zu einem so ernsten Thema zu kommen. Sie sind mutig, dass Sie gekommen sind. Vor allem auch freiwillig. Es ist ein Thema, normalerweise, über das man schon, das einem interessiert, interessanterweise, nicht nur alte Menschen, dort würde man das irgendwo noch einsehen, sie interessieren sich, sie fragen, was passiert, wenn ich sterbe, aber auch junge Menschen interessieren sich für diese Frage. Aber es ist auch ein Thema, das uns Angst bereitet. Ich denke, jedem ein bisschen. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, ein Mensch, den Sie geliebt haben, ist gestorben, plötzlich lag er vor Ihnen, Sie konnten nicht mehr mit ihm Kontakt aufnehmen und dann folgte die Beerdigung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen an Beerdigungen geht, aber an Beerdigungen wird mir immer wieder schmerzlich bewusst, dass auch ich einmal sterben werde. Und soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mag diesen Gedanken überhaupt nicht. Nun, ich weiß, es gibt auch Menschen, die sehnen sich nach dem Sterben. Es sind normalerweise Menschen, die körperlich oder auch psychisch leiden, die den Eindruck haben, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das wie eine Art Erlösung aus meinem Leiden heraus. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Menschen sterben auch sehr unterschiedlich. Manche erleben im Augenblick des Sterbens einen unglaublichen Kampf. Ich denke hier beispielsweise an den französischen Philosophen Voltaire. Er war ja ein Gotteslästerer, er war ein Spötter. Auf dem Sterbebett haben sich dramatische Szenen abgespielt. So hat er zum Beispiel unter anderem gesagt, ich sehe eine Hand, die mich fasst und vor den Richterstuhl Gottes zieht, ich sehe die Hölle. Die Krankenschwester, die ihn begleitet hat, hat später gesagt, für alles Geld Europas möchte ich nie mehr einen Menschen sterben sehen, der ungläubig ist. Dann gibt es Menschen, die sterben relativ leicht. Sie haben sicher schon mal vom bekannten deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer gehört. Dietrich Bonhoeffer, 39-jährig im Konzentrationslager Flossenbürg, wird zur Hinrichtung geführt. Und dann sagt er so zu den umstehenden Leuten, das ist das Ende, aber für mich ist es der Anfang des Lebens. Ich bin sehr dankbar, dass Sie heute Abend gekommen sind zu diesem Thema und ich möchte mit Ihnen über folgende Frage nachdenken. Zunächst einmal über die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Wo kommen wir hin? Ich möchte auch über diese schwierige Frage nachdenken, gibt es Himmel und Hölle? Und wenn es Himmel und Hölle gibt, kann man es wissen, dass man in den Himmel kommt. Und ich muss Sie ein bisschen vorwarnen, ich werde Ihnen durch dieses Thema heute nicht nur positive Gefühle machen. Sie werden vielleicht an einen Punkt kommen, wo Sie sagen, es wäre wohl besser gewesen, Sie wären zu Hause geblieben. Aber ich bitte Sie einfach, halten Sie es aus. Halten Sie diese Spannung aus, diese 3/4 Stunden, denn diese Frage muss geklärt sein in unserem Leben. Denn jeder wird irgendwann einmal sterben. Ich möchte zunächst einmal Ihnen einige der modernen und gängigen Sterbetheorien zeigen. Zunächst einmal die sogenannte materialistische Sterbetheorie. In der materialistischen Sterbetheorie sagt man einfach, wenn ich tot bin, bin ich tot. Und dann folgen jeweils diese dummen Sprüche, die kennen Sie sicher auch. Da sagt jemand, dann sehe ich die Radieschen 2 Meter von unten oder manchmal sind die Sprüche noch deftiger. Ich bin vor einiger Zeit geflogen und dann ist das Flugzeug heruntergesackt. Also ich bin ziemlich sicher, es war absolut ungefährlich. Aber das merkt man ja nicht in diesem Moment, wo das Flugzeug runtergeht. Und ich kann Ihnen sagen, in diesem Flugzeug war es mucksmäuschenstill. Bis auf 2 Typen, die saßen unmittelbar hinter mir und die haben einen Spruch nach dem anderen geklopft Und ich saß so da und habe gedacht, irgendwo haben die Angst. Und jetzt müssen sie diese Angst mit diesen Sprüchen überwinden. Wissen Sie, wenn mit dem Tod alles aus wäre, dann wäre der Tod nicht schlimm. Weil dann wäre es einfach fertig. Aber der Mensch spürt im tiefsten drin, es könnte weitergehen. Und wissen Sie, dieses Wissen, diese Ahnung, die hat Gott in unser Leben hineingelegt. Die Bibel sagt nämlich, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Die zweite Sterbetheorie ist die sogenannte Reinkarnation. Davon haben Sie sicher auch schon mal gehört. Da wird gesagt, wenn ein Mensch stirbt, wird er einige Zeit später wiedergeboren und er kann sich dabei vorwärts oder rückwärts entwickeln. Man nennt das Karma. Und das Ziel ist, durch so und so viele Reinkarnationen am Ende im sogenannten Nirvana zu enden. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, als Frau haben Sie keine Chance, ins Nirvana zu kommen. Sie müssen zunächst einmal, das ist wirklich die Lehre, Sie müssen zunächst einmal in einem nächsten Leben unbedingt ein Mann werden, dass Sie überhaupt eine Chance haben. Und dann müssen Sie sich weiterentwickeln. Und jetzt dürfen wir Nirvana nicht verwechseln mit der biblischen Vorstellung von ewigem Leben. Sondern Nirvana bedeutet nichts anderes als mein persönliches Leben wird ausgelöscht und es geht über in die allgemeine Gottheit. Also, ich entwickle mich immer weiter und irgendwann bin ich so perfekt, dass ich ausgelöscht werde und irgendwie übergehe in die allgemeine Gottheit. Ich weiß nicht, was Sie empfinden. Ich empfinde diese Weltanschauung enorm brutal. Die dritte Sterbetheorie vertreten die sogenannten Sterbeforscher wie Frau Dr. Kübler-Ross vor einigen Jahren. Sie haben das sicher gehört von dieser Schweizerin. Die hat ja verschiedene Menschen interviewt, die klinisch tot waren und dann zurückgekehrt sind, wieder in ihr Leben. Und sie haben ja sehr ähnliche Dinge erzählt. Sie waren klinisch tot, verließen ihren Körper und blieben dann noch einige Augenblicke in diesem Raum. Sie konnten alles beobachten, aber sie hatten keine Möglichkeit mehr, auf das Diesseits Einfluss zu nehmen. Plötzlich wurden sie durch einen langen Tunnel hinweggezogen. Am Ende des Tunnels war eine Lichtgestalt und diese Lichtgestalt hat nur Liebe ausgestrahlt und hat jeden Menschen angenommen, unabhängig seines Lebens und unabhängig seines Sterben, seiner Religion. Sind Menschen zurückgekehrt, die haben gesagt, wir haben jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben, denn wir wissen, das Beste kommt erst noch. Einige sind sogar zurückgekehrt, die haben gesagt, wir haben keine Angst mehr vor dem Sterben, denn wir wissen jetzt, es gibt keine Hölle. Einige sind sogar zurückgekehrt und haben gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht mehr zurückkehren, aber die Lichtgestalt hat uns einfach noch einmal zurückgeschickt. Was ist zu diesen Erfahrungen zu sagen? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber neben diesen positiven Erfahrungen gibt es auch negative Erfahrungen. Es gibt sogenannte Höllenerfahrungen. Das zweite deutsche Fernsehen strahlte vor Jahren eine Sendung aus mit dem Titel »Ich sah die Hölle«. In dieser Sendung wurden auch Menschen interviewt, die klinisch tot waren, die aber keine positive Erfahrung gemacht haben, sondern eine Höllenerfahrung. Da war unter anderem Howard Strom. Übrigens, wenn Sie Englisch können, können Sie dieses Interview oder sein Bericht im YouTube nachhören. Er ist Künstler, Professor für Kunst und er erzählte, wie er auch klinisch tot war, aber er erlebte das nicht positiv, sondern er erlebte das sehr negativ. Er war in einem finsteren Raum und wurde von finsteren Gestalten mitgerissen. Nun, er wehrte sich, er wollte da nicht mit und dann hat er sich, obwohl er nicht religiös war, an ein Kindergebet erinnert. Er hat angefangen, dieses Gebet zu beten und dann fingen die Gestalten an zu schreien und zu rufen und sie fluchten und sie sagten zu ihm, hör ja auf zu beten, es nützt nichts, wenn du betest, denn es gibt keinen Gott. Aber Howard Strom betete weiter und dann beobachtete er, wie die Gestalten langsam aber sicher von ihm weggingen. Zuletzt war er allein in diesem Raum, kehrte ins Leben zurück und sagte, ich sah die Hölle. In dieser Sendung wurde eine Wissenschaftlerin gefragt, warum man so lange nichts über diese negativen Erfahrungen gehört habe. Und dann antwortete sie, weil sich die Menschen schämen. Können Sie das nachvollziehen? Stellen Sie sich vor, Sie sind klinisch tot. Sie machen eine Höllenerfahrung, Sie kehren ins Leben zurück. Würden Sie jetzt einfach sagen, also ich sah die Hölle, wenn ich drüben geblieben wäre, wäre ich vielleicht in der Hölle gelandet? Verstehen Sie, das sagen wir nicht, das schämen wir uns. Und darum hat man lange Zeit nur die positiven Erfahrungen gehört und nichts von den negativen Erfahrungen. Aber man weiß heute, dass ungefähr 50% aller Sterbeerfahrungen sogenannte Höllenerfahrungen sind. Und zwar auf der ganzen Welt, unabhängig auf welcher Kultur und unabhängig in welchem Glauben die Menschen sind. Nun möchte ich richtig verstanden sein, das ist natürlich kein Beweis, dass es eine Hölle gibt. Aber die vielen positiven Erfahrungen sind auch kein Beweis, dass es keine Hölle gibt. Und das hat ja Frau Dr. Kübler-Ross immer wieder gesagt. Sie hat gesagt, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der eine Höllenerfahrung hat, also gibt es keine Hölle. Und da muss man sagen, nein, das ist nicht wahr. Es gibt viele Menschen, die machen eine negative Sterbeerfahrung. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Was sagt nun die Bibel über das Sterben? Sehen Sie, wenn wir uns über das Sterben Gedanken machen, dann haben wir ein Riesenproblem, nämlich dass noch nie ein Mensch außer Jesus wirklich im Jenseits war und wieder in diese Welt zurückgekehrt ist. Wissen Sie, auch die Menschen, die klinisch tot waren, waren eben nicht unbedingt tot. Das ist ja die Schwierigkeit. Und darum sage ich Ihnen, kann kein Mensch Ihnen sagen, was in der Ewigkeit auf uns zukommt. Und jetzt möchte ich den Christen etwas sagen. Wissen Sie, die Bücher, die da über den Himmel herausgekommen sind, die würde ich mehr als in Frage stellen. Weil noch nie ein Mensch wirklich ganz im Jenseits gewesen ist und wieder in dieses Leben zurückgekehrt ist, außer Jesus. Und darum kann uns kein Mensch sagen, wie es im Himmel einmal sein wird. Kein Mensch kann uns sagen, was im Jenseits auf uns zukommt. Kein Mensch. Der Einzige, der es sagen kann, ist der Schöpfer, ist der, der uns geschaffen hat, Gott. Und das Wunderbare ist, er hat es uns klar und deutlich gezeigt. Und zwar in der Bibel, in Gottes Wort. Wissen Sie, die Bibel ist nicht nur irgendein altes Buch, das ist die Bibel auch. Aber die Bibel ist noch viel, viel mehr. Sie ist von Gott inspiriert, sie ist von Gott eingegeben. Und Gott hat uns ganz klar gesagt, wie wir leben können, um richtig zu leben und um richtig zu sterben. Jetzt weiß ich es nicht, vielleicht haben wir kritische Leute unter uns und ich sage Ihnen ehrlich, das würde mich riesig freuen. Wenn Sie nämlich kritisch sind, dann tauchen jetzt einige Fragen auf und eine Frage lautet bestimmt, gibt es Beweise, dass die Bibel von Gott inspiriert ist? Ich meine, das kann ja jeder sagen. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt für den ganzen Rest des Abends. Kann man dem glauben, was ich Ihnen nachher sagen werde? Wer mich kennt, weiß, ich bin ganz kritisch. Eben, ich glaube nicht sofort alles. Und darum bin ich dieser Frage immer wieder nachgegangen. Gibt es Beweise, dass die Bibel von Gott inspiriert ist? Und es gibt solche, und ich möchte Ihnen den deutlichsten einmal zeigen. Es gibt in der Bibel viele Prophezeiungen. Wissen Sie, was das ist? Dinge, die vorausgesagt worden sind. Professor Werner Gitt, Sie haben ihn vielleicht auch schon mal gehört, ein Mathematiker. Professor Werner Gitt hat herausgefunden, dass im Moment ungefähr 3268 Prophezeiungen sich wortwörtlich erfüllt haben. Nun könnte man sagen, ja gut, 3268 Prophezeiungen, könnte ja alles zufällig geschehen sein. Und dann hat er eine Rechnung gemacht, er versucht das dann jeweils irgendwo zu erklären und ich denke manchmal, das versteht niemand. Auf jeden Fall macht er eine Rechnung, wie groß ist die Zufälligkeit, dass sich 3268 Prophezeiungen wortwörtlich erfüllen. Immer bei einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Und dann bringt er diese Rechnung, da bringt er eine Zahl und die versteht man auch nicht. Und dann bringt er einen wunderbaren Vergleich. Er sagt, wenn man das ganze Weltall, man hat hier so eine gewisse Größe, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber wenn man das ganze Weltall füllen würde mit schwarzen Ameisen und eine einzige rote Ameise hineintun würde, und jetzt würde man einem Menschen die Augen verbinden und er müsste ins Weltall und irgendwie verbundene Augen in die Ameisen hineingreifen, und er erwischt genau die rote Ameise. Ungefähr genauso ist die Möglichkeit, dass sich 3268 Prophezeiungen wortwörtlich erfüllen. Verstehen Sie, es ist gar nicht möglich. Und so gibt es viele Prophezeiungen. Und das Interessante ist, die Bibel hat sich noch nie geirrt. So, und jetzt, liebe kritische Freunde, ich mag sie wirklich. Aber ich mag sie nur, wenn es... Nein, ich mag sie auch sonst. Aber jetzt müssen sie konsequent sein. Jetzt müssen sie konsequent sein. Und da müssen sie einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passiert, ist unglaublich klein. Es ist nur möglich, dass das in der Bibel steht, weil es ein Gott ist, der das inspiriert hat und der auch weiß, was in Zukunft auf uns zukommt. Nur so ist das möglich. So, und darum glaube ich der Bibel. Ich glaube der Bibel auch in den Dingen, die ich nicht prüfen kann, nämlich was passiert, wenn ich sterbe. Und das werde ich Ihnen jetzt erklären. Hier mal ein bisschen auf diese Seite, wir haben viele junge Leute auf dieser Seite. Passt mal gut auf. Jeder Mensch hat einen Körper. Ich denke, das ist klar, das sehen wir, das spüren wir. Jeder Mensch hat aber noch etwas und ich nenne das gerne das Ich. Manche nennen es auch die Seele, aber ich nenne es gerne das Ich. Jeder Mensch hat also einen Körper und jeder Mensch hat ein Ich. Solange wir auf dieser Erde sind, bilden der Körper und das Ich eine Einheit, sie gehören zusammen. Aber sie sind nicht identisch. Wissen Sie, woran man das sieht? Wenn zum Beispiel ein Arm oder ein Bein amputiert ist, also wenn unser Körper nicht mehr 100% ist, dann ist unser Ich immer noch 100% Ich. Also, Sie spüren, jeder Mensch hat einen Körper, jeder Mensch hat ein Ich. Der Körper und das Ich gehören zusammen, aber sie sind nicht identisch. Und jetzt ist es keine Frage. Die Existenz unseres Körpers ist in jedem Fall begrenzt. Viele Menschen werden alt und sterben, manche werden krank und sterben, wieder andere haben einen Unfall und sterben. Auf jeden Fall, die Existenz unseres Körpers ist begrenzt. Aber das Ich, das lebt ewig. Und jetzt passiert im Augenblick des Sterbens nichts anderes, als dass das Ich unseren Körper verlässt. Und jetzt hat es zwei Möglichkeiten, wo es hingehen kann. Entweder geht es in die Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel redet vom ewigen Leben, vom Himmel, von der Herrlichkeit. Oder das Ich geht an einen Ort, wo es getrennt von Gott ist. Die Bibel redet hier von der ewigen Nacht, von der ewigen Verdammnis, von der Hölle. Meine Freunde, die Bibel redet klar von Himmel und Hölle. Dabei beschreibt sie den Himmel als einen wunderbaren Ort. Dort wird Gott bei den Menschen wohnen. Dort wird es kein Leid mehr geben, kein Geschrei mehr, keine Schmerzen mehr. Der Tod wird nicht mehr sein. Jemand hat sich den Himmel mal so vorgestellt. Er hat gesagt, stell dir mal das Schönste vor, was du in deinem Leben je erlebt hast. Das machen wir gleich einmal. Stellen Sie sich mal das Allerschönste vor, was Sie je erlebt haben. Vielleicht zum ersten Mal verliebt, was Sie den Eindruck hatten, das sollte nie mehr aufhören. Haben Sie etwas? Und jetzt ist der Himmel noch viel, viel schöner. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Der Himmel hört nie mehr auf. Er dauert ewig. Aber die Bibel redet auch von Hölle. Und ich weiß, was einige jetzt von Ihnen denken. Sie denken jetzt, ja, die Hölle, das ist doch die Erfindung der alten Kirche. Man wollte doch den Menschen irgendwie Angst machen, also hat man die Höllenstrafe erfunden. Aber ich sage Ihnen, das ist nicht wahr. Wenn Sie das Neue Testament einmal lesen, dann fällt Ihnen auf, die meisten Stellen über die Hölle, vor allem dort, wo die Hölle ein Stück beschrieben wird, sind Zitate von Jesus Christus. Verstehen Sie, Jesus Christus, der die größte Liebe in Person ist, hat am meisten über die Hölle geredet. Dabei hat er keine Schauermärchen erzählt, aber er hat gesagt, es ist ein furchtbarer Ort. Er hat gesagt, dort ist tiefste Finsternis. Er hat gesagt, hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und Jesus hat gesagt, die Hölle dauert ewig. Nun können wir Ewigkeit ja nicht vorstellen. Aber weil wir Kinder haben, möchte ich euch doch eine Erklärung einmal bringen. Sie stimmt nicht ganz, aber so, dass man ein bisschen Ahnung hat. Stellt euch einmal so einen riesigen hohen Berg vor, so richtig Schweizer Berg. Und alle Millionen Jahre kommt ein kleines Vögelchen und biegt einmal an diesen Berg. Wenn der Berg abgebaut ist von diesem kleinen Vogel, ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. So, jetzt haben Sie so ein bisschen eine Ahnung, wie die Ewigkeit dauert. Und darum, liebe Freunde, darum muss man wissen, dass man in den Himmel kommt. Ich möchte Sie bitten, dieser Frage nachzugehen, ob Sie jung oder alt sind. Komme ich wirklich in den Himmel? Und ich möchte Ihnen zeigen, wie man in den Himmel hineinkommt. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Was kann ein Mensch tun, um ewiges Leben zu bekommen? Sehen Sie, mit dieser Frage kam einmal ein junger Mann zu Jesus. Er fragte, Jesus, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus antwortete und sagte, du kennst ja die Gebote. Und dann hat er sie aufgezählt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Ehre Vater und Mutter. Mit anderen Worten sagte er, wenn ein Mensch ewiges Leben bekommen will, muss er die Gebote Gottes hundertprozentig halten. Jetzt denken Sie vielleicht, ja, das ist ja wunderbar. Ich habe noch nie gestohlen. Ich habe noch nie gelogen. Ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Das ist ja wunderbar. Nun, die Bibel kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Soll ich Ihnen sagen, auch hier hat die Bibel recht. Wissen Sie, wir leben heute in einer schwierigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der vieles salonfähig geworden ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und darum haben viele Menschen kein schlechtes Gewissen mehr, obwohl sie sündigen. Ich möchte ein paar Beispiele sagen. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat mal eine ganz gewaltige Predigt gehalten. Da hat er die 10 Gebote ausgelegt. Und er hat dort gesagt, nicht erst wenn man einem Menschen den Knüppel über den Kopf haut und er tot vor einem liegt, ist man ein Mörder. Sondern er hat gesagt, bereits wenn wir einen Menschen hassen oder wenn wir Groll gegen ihn haben oder Aggressionen oder Neid oder Eifersucht oder er hat auch gesagt, wenn wir ihm ein Schimpfwort an den Kopf werfen, du Idiot oder so ähnlich, sind wir in den Augen Gottes Mörder. So eng sieht das Gott. Oder die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich will ihnen nicht zu nahe treten. Mit einer solchen Veranstaltung in dieser Größenordnung bin ich ziemlich sicher, dass Männer und Frauen unter uns sitzen, die haben die Ehe gebrochen. Natürlich, man hat seine Ausreden. Man kann sagen, ein kleiner Seitensprung tut meiner eigenen Beziehung gut. So ein Quatsch. Und jemand hat mal gesagt, man heiratet, dann entwickelt man entwickelt sich vielleicht auseinander, dann ist es doch besser, man lässt sich scheiden, heiratet die Nächste. Nein, sagt die Bibel, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann hat Jesus gesagt, nicht erst, wenn wir mit einer fremden Frau ins Bett gehüpft sind, haben wir die Ehe gebrochen, sondern bereits, wenn wir eine fremde Frau mit einem begehrlichen Blick anschauen, haben wir im Herzen bereits mit ihr die Ehe gebrochen. Liebe Männer, wie sieht unsere Fantasie oft aus? Du sollst nicht lügen. Jemand hat mal gesagt, ich lüge doch nicht, ich schwindle höchstens. Ehre Vater und Mutter, Kinder. Dieses Gebot bedeutet für Kinder und Teenager und Jugendliche bis zu einem gewissen Alter, den Eltern zu gehorchen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den Eltern nicht gehorcht, habt ihr dieses Gebot übertreten. Als Erwachsene bedeutet es natürlich nicht mehr, den Eltern zu gehorchen, aber es bedeutet, die Eltern zu ehren und zu achten und sie nicht einfach abzuschieben zum alten Eisen. Jetzt werden Sie sich vielleicht sagen, Moment mal, Beat, kein Mensch kann alle Gebote hundertprozentig halten. Richtig. Kein Mensch kann das. Und darum sagt ja die Bibel, alle Menschen haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Aber wissen Sie, wenn es die Bibel sagt, dann macht sie das nicht leichtfertig. Manchmal sagen mir Leute, ja, wir sind alle Sünde, ist doch logisch. Und damit wollen sie sich schon entschuldigen, also muss es ja irgendwo reichen. Aber die Bibel sagt, nein, das ist dramatisch, es reicht eben nicht. Wir haben alle gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Wichtiges. Sie dürfen vieles wieder vergessen, aber das müssen Sie unbedingt mitnehmen. Darum kann sich kein Mensch den Himmel mit guten Werken verdienen. Die Bibel sagt ganz klar, wir werden nicht gerettet durch gute Werke, damit sich niemand rühmen kann. Und soll ich Ihnen sagen, das finde ich gut. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wir kämen mit guten Werken in den Himmel. Wir kämen dort oben an, weil wir so gut gelebt haben. Wir würden uns auf die Schulter klopfen und würden sagen, was sind wir doch für tolle Hechte, dass wir da oben sind. Aber verstehen Sie, das wäre also die Hölle. Dort oben möchte ich auf keinen Fall dabei sein. Und darum hat es Gott so eingerichtet, er hat es so gut eingerichtet, dass wir uns eben den Himmel nicht verdienen können. So, und jetzt komme ich zum Evangelium und jetzt verspreche ich Ihnen, der Rest des Abends wird wunderschön. Evangelium bedeutet nämlich gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gott liebt Sie. Gott hat Sehnsucht nach Ihnen. Jemand hat mal gesagt, Gott hat Liebeskummer. Haben Sie schon mal Liebeskummer gehabt? Wenn man Liebeskummer hat, hat man nur einen einzigen Wunsch. Man möchte mit dieser Person zusammen sein. Und genauso geht es dem lebendigen Gott. Er hat Liebeskummer nach Ihnen. Er hat Sehnsucht. Er möchte mit Ihnen zusammen sein. Und zwar in diesem Leben schon eine echte Liebesbeziehung aufbauen. Aber dann durch Sterben hindurch in die Ewigkeit. Und er möchte eine Ewigkeit lang mit Ihnen zusammen verbringen. Damit er das aber kann, hat er das größte Opfer gebracht, das überhaupt möglich ist. Er hat nämlich Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden sterben lassen. Jetzt begegne ich immer wieder Menschen, die sagen, das Sterben Jesu, das verstehe ich nicht so recht. Ich merke zwar, dass dieses Kreuz eine ganz wichtige Sache ist im christlichen Glauben. Sie können irgendwo auf der ganzen Welt in eine Kirche gehen und Sie finden fast überall irgendwo ein Kreuz. Und trotzdem begegne ich immer wieder Leute, die sagen, ich verstehe das nicht recht. Warum musste Jesus sterben? Warum dieses Brutale? Warum musste das geschehen? Und ich habe gedacht, ich erkläre es Ihnen heute ein bisschen ausführlich, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Und zwar mache ich das mit einem Bild. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Jawohl. Vielleicht kann man jetzt hier ein bisschen das Licht ausmachen für den Moment hier vorne. Und ich muss schauen, können Sie das Bild sehen? Oder muss ich besser auf... Nein, ich weiß auch nicht recht. Können Sie sehen, das Bild? Das ist der sogenannte Isenheimer Altar. Es ist eine der schönsten Darstellungen künstlerisch vom Sterben Jesu. Er steht in Colmar. Also wenn Sie mal in der Gegend sind, müssen Sie dorthin gehen, in ein Museum. Sie müssen sich dieses Bild einfach anschauen. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Hier rechts sehen Sie Johannes der Täufer. Mit der Bibel, mit dem überdimensional langen Zeigefinger. Bibelkenner sagen natürlich jetzt sofort, ja, aber Johannes der Täufer gehört doch gar nicht hierher. Als Jesus an diesem Kreuz hing, war er ja bereits hingerichtet worden. Und das ist richtig so. Aber der Maler hat ihn bewusst hier hingesetzt, weil Johannes der Erste war am Jordan bei der Taufe von Jesus, der auf Jesus gedeutet hat und gesagt hat, Leute, dieser Mann nimmt die Sünden der Menschen weg. Wörtlich heißt es, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, hängt mit dem Alten Testament zusammen. Aber hier sehen Sie dieses kleine Lamm. Die Gruppe links, die erkläre ich Ihnen nicht. Aber dann sehen wir Jesus, so wie wir ihn zuerst kennen, Dornenkrone, der Leib blutig geschlagen, die furchtbaren Nägel. Aber wenn Sie jetzt den Körper von Jesus ganz genau anschauen, dann sehen Sie, er ist übersät mit furchtbaren Geschwüren. Kann man hier drüben vielleicht nicht so sehen, aber er ist furchtbar übersät mit schrecklichen Geschwüren. Können Sie es hier sehen? Im Original sieht man es noch besser. Der Maler wollte damit sagen, diese Geschwüre, das sind unsere Krankheit, das sind unsere Sünden. Das sind unsere Sünden. Wie muss man sich das vorstellen? Als Jesus Christus an diesem Kreuz hing, oder kurze Zeit vorher, nahm Gott Vater die Sünden aller Menschen und hat sie auf Jesus übertragen. Also er nahm die Sünden der Menschen, die in der Vergangenheit lebten oder in der Gegenwart lebten, und hat sie auf Jesus übertragen. Dann nahm er, weil er ja allwissend ist und weil er ja in die Zukunft blickt, nahm er auch die Sünden der Menschen, die noch in Zukunft leben würden, und hat sie auf Jesus Christus übertragen. Und jetzt erlauben Sie mir, das ganz persönlich zu sagen. Er nahm Ihre und meine Sünden und hat sie auf Jesus übertragen. Und dann sah es in den Augen Gottes aus, wie wenn Jesus jede Sünde selber gemacht hätte. Bitte, diese Geschwüre sah man natürlich nicht, als Jesus am Kreuz hing. Das ist eine künstlerische Ausdruckform. Ich hoffe, Sie verstehen das. Aber man könnte sagen, Gott Vater hat seinen Sohn genauso gesehen mit unseren Sünden. Und dann hat Gott Vater seinen Sohn stellvertretend für uns bestraft. Der Zorn Gottes wurde über Jesus ausgegossen. Das Gericht Gottes, das uns hätte treffen müssen, traf ihn. Und damit kam Gottes gerechter Zorn zur Ruhe. Damit wurde Gottes gerechter Zorn gestillt. Und jetzt sagt die Bibel, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Aber das ist nicht das Einzige. Und das ist jetzt entscheidend für unser heutiges Thema. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist am dritten Tag real von den Toten auferstanden. Osterabend. Die Jünger hatten sich versammelt in einem Raum. Sie hatten vorsichtig den Raum verbarrikadiert, weil sie Angst hatten, dass sie gefangen genommen werden könnten von römischen Soldaten als Nachfolger irgendwo dieses Jesus. Plötzlich ging Jesus durch die verschlossene Tür hindurch, stand mitten unter den Jüngern und begrüßte sie mit dem Friedensgruß Shalom, Friede sei mit euch. Nun, die Jünger dachten zuerst, es ist ein Geist. Aber dann sagt Jesus, warum denkt ihr, ich bin ein Geist? Schaut einmal, ich habe einen Körper. Wissen Sie, durch einen Geist kann man ja hindurchlangen. Aber ich habe einen Körper, meine Hände und meine Füße können das berühren. Ich bin Realität, ich bin auferstanden, ich lebe. Nun, einige der Jünger glaubten, einige zweifelten, und dann fuhr Jesus weiter und sagte, habt ihr mir etwas zu essen? Dann brachten sie ihm gebratenen Fisch. Und dann fing Jesus an zu essen. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich so um Jesus herum versammelten, wie sie ihm zuschauten. Das ist ja nicht so anständig, wenn man jemandem beim Essen zuschaut. Aber hier war es notwendig. Und dann nahm er das erste Stück Fisch in den Mund und das Stück verschwand. Dann nahm er das zweite Stück in den Mund, es verschwand. Das dritte Stück, es verschwand. Und dann wussten die Jünger, er ist auferstanden, er lebt, er ist Realität, er ist da. Einer der Jünger war nicht dabei, nämlich Thomas. Nächste Woche, die Jünger sind zu Thomas gelaufen, haben gesagt, Thomas, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, er lebt. Aber Thomas war kritisch, hat gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn sich zwei Bedingungen erfüllen müssen. Das erste, ich will ihn sehen, aber das genügt immer noch nicht, sondern ich will mit meinen Fingern in seine Wundmale hineinlangen und in seine Seitenwunde. Wenn ich das darf, dann glaube ich. Nächstens Sonntagabend, die Jünger waren wieder versammelt. Dieses Mal war Thomas dabei. Jesus ging wieder durch die verschlossene Tür, wieder begrüßte er sie, Shalom. Und dann drehte er sich zu Thomas, sagt, Thomas, komm einmal. Nimm jetzt deine Hände lang in die Wunden hinein und in die Seitenwunde. Komm. Und ich kann mir vorstellen, wie Thomas das Herz klopfte. Und dann kam er, hat seinen Finger da in die Wundmale gelegt und in die Seitenwunde. Und dann fiel er auf seine Knie und betete Jesus an. Und er sagte, mein Herr und mein Gott. Mit anderen Worten, wenn du auferstanden bist, dann bist du Gott. Und dann bist du auch mein Herr. Und dann sagte Jesus noch etwas ganz Wichtiges. Er sagte, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind all die Menschen, die auch glauben, obwohl sie mich nicht sehen. Ich habe in diesen Tagen schon zweimal gesagt, und ich wiederhole es noch einmal gerne, die Auferstehung Jesu ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden. Er lebt. Die Auferstehung ist besser bezeugt, als dass Cäsar, der große Feldherr, je gelebt hat. Also er ist wirklich auferstanden. Und weil er auferstanden ist, kann er uns nun ewiges Leben geben. Das heißt Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Sie kennen vielleicht alle diesen bekannten Vers, man hört ihn oft an Beerdigungen. Da wird Jesus zitiert, wo er sagt, wer an mich glaubt, wird, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Kennen Sie diesen Vers? Und das konnte er sagen, weil er von den Toten auferstanden ist. Und darum kann er uns nun ewiges Leben schenken. Nachvollziehbar? Also weil er am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns ewiges Leben geben. Und jetzt kommt noch etwas Wunderschönes. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist. Heute Abend kann also niemand sagen, für mich ist er nicht gestorben. Doch er ist auch für sie gestorben. Aber obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Das ist ein Irrtum, den viele Leute haben. Sondern man muss sich das eher so vorstellen, weil Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist und auferstanden ist, bietet er uns nun wie ein Geschenk die Vergebung und das ewige Leben an. Wie ein Geschenk. Nun, was muss man mit einem Geschenk machen? Man muss es annehmen. Kann man ein Geschenk ablehnen? Ja, das kann man. Macht man normalerweise nicht, aber man kann es. Und genauso ist es mit dem, was Jesus für uns gemacht hat. Wir müssen es einmal wirklich annehmen. Und dieses Annehmen, da gibt es auch einige Begriffe, die in der Bibel dazu verwendet werden. Zum Beispiel sagt die Bibel, wir müssen zu Jesus umkehren. Oder man sagt manchmal, du musst dich für Jesus entscheiden. Oder du musst dein Leben Jesus anvertrauen. Und jetzt bringe ich ein Wort, das wir in der Schweiz nicht gerne hören. Aber ich bringe es bewusst, ein altdeutsches Wort, es steht in deutschen Übersetzungen, damit wir wissen, worum wir reden. Dieses Annehmen der Vergebung der Sünden und des ewigen Lebens, diesen Akt nennt die Bibel Bekehrung. Also die Bekehrung ist nicht etwas Unheimliches oder etwas Sektiererisches, sondern das ist nichts anderes als ich nehme dieses Geschenk an. Und weil das so wichtig ist, möchte ich Ihnen jetzt anhand von ein paar Zeichnungen zeigen, wie man sich für Jesus entscheidet. Und ich bin sicher, jeder kann das verstehen. Jung und alt, ihr könnt das verstehen. Und darüber freue ich mich. Viele von Ihnen kennen die Zeichnung vielleicht schon, aber es ist für viele eine Hilfe geworden. Man kann jetzt durchaus hier, glaube ich, wieder Licht machen. Das sieht man trotzdem. Wunderbar. Sie sehen hier einen Kreis. Der Kreis stellt das Leben eines Menschen dar. Und jetzt bitte ich Sie, nehmen Sie es mal ganz persönlich. Das ist Ihr Leben oder mein Leben. Die dunklen Punkte, die Sie hier sehen, sind ein Symbol für unsere Sünden. Und das kleine Kreuz ist ein Symbol für Jesus. Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und jetzt lehrt die Bibel, das ist der Zustand jedes Menschen, der auf diese Welt geboren wird. Er hat gesündigt. Und Jesus ist für ihn am Kreuz gestorben. Das ist der Zustand jedes Menschen. Spielt keine Rolle, ob sie atheistisch aufgewachsen sind oder christlich. Es spielt keine Rolle, ob sie getauft worden sind oder ob sie nicht getauft sind. Spielt keine Rolle. Das ist einfach der Zustand jedes Menschen zunächst einmal. Oder noch ein bisschen anders ausgedrückt, jeder von uns, jeder, war einmal genau in dieser Situation. Jeder. Einige von Ihnen sind es vermutlich noch in diesem Augenblick. Und jetzt, was muss man tun, dass man Vergebung der Sünden bekommt? Das Erste, wir müssen Jesus Christus einmal in einem Gebet unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, man könnte auch sagen, wenn wir sie eingestehen, wenn wir sie zugeben, so ist Jesus treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich habe das dargestellt mit ein paar Pfeilen. Wir müssen Jesus Christus unsere Sünden bekennen. Und das macht man in einem Gebet. Ich sage Ihnen mal, wie man so beten könnte. Man könnte sagen, Herr Jesus Christus, Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Ich bekenne dir meine Sünden. Vielleicht zählt man auch die Dinge auf. Da habe ich gesündigt und das ist auch falsch gelaufen und das ist falsch gelaufen und das. Bitte vergib mir das. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und in dem Moment, wo ein Mensch so betet, vergibt Jesus diesem Menschen die Sünden. Sein Leben ist rein. Das heißt, er darf weiterleben, wie wenn er nie gesündigt hätte. Sie kennen wahrscheinlich den Spiritual Oh Happy Day. Und da heißt es so wunderschön, er wusch mir meine Sünden weg. Das ist natürlich ein Bild, aber ein wunderbares Bild, was Vergebung der Sünden bedeutet. Aber jetzt sage ich Ihnen noch etwas, und das wissen viele Leute nicht, auch viele christliche Leute nicht. Das ist noch keine ganze Entscheidung für Jesus. Ich weiß nicht, wie ich das nennen sollte. Wenn es so etwas geben würde, wäre es eine halbe Entscheidung. Das heißt, wenn Sie an diesem Punkt stehen bleiben, sind Sie noch kein Kind des lebendigen Gottes. Sie haben noch kein ewiges Leben, sondern Sie müssen noch einen zweiten Schritt gehen. Weil die Schlüsselstelle, wie man Christ wird, ist nicht, dass man Sünde bekennt. Sondern die Schlüsselstelle, dass man Christ wird, ist, dass man Jesus ins Leben aufnimmt. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12. Da heißt es nämlich, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Wie wird man Gottes Kind? Ich muss an Jesus glauben. Das ist ein Prozess, aber dann sagt die Bibel, indem ich Jesus in mein Leben aufnehme. Und das ist in jedem Fall ein punktuelles Ereignis. In jedem Fall. Ich bete weiter und sage, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben hinein, mein Leben soll dir gehören. Und in dem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in mein Leben hinein. Jetzt werde ich ein Kind von Gott. Ich bekomme ewiges Leben. Wenn ich sterbe, komme ich ganz sicher in den Himmel. Und das Wunderbare ist, von diesem Augenblick an weiß ich, dass ich ewiges Leben habe. Meine Freunde, das ist ein Christ, das und nichts anderes. Und noch einmal, ich wiederhole es gerne. Diese Entscheidung für Jesus ist ein punktuelles Ereignis. Marcel hat es so ein bisschen angedeutet. Er konnte genau den Zeitpunkt sagen. Es begegnen mir immer wieder Leute, die sagen, ich war schon immer Christ. Nein, das gibt es nicht. Also wer das sagt, ist bestimmt keiner, weil es das nicht gibt. Dann gibt es Leute, die sagen, ich bin ins Christsein hineingewachsen. Wissen Sie, wie oft ich schon darüber nachgedacht habe? Lesen Sie mal das Neue Testament. Sie lesen von keiner Person, die ins Christsein hineingewachsen ist. Das gibt's einfach nicht. Sondern es ist eine klare Entscheidung, man schließt den Bund mit Jesus Christus an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und jetzt möchte ich Sie fragen, haben Sie diese beiden Geschenke der Vergebung und des ewigen Lebens angenommen? Oder verlassen Sie sich immer noch so ein Stück darauf, es wird dann schon irgendwie reichen? Es sind mir auch schon mal Menschen begegnet, die haben gesagt, ach ihr Christen, ihr seid immer ein Stück arrogant, weil ihr behauptet, dass man wissen kann, dass man in den Himmel kommt. Soll ich Ihnen sagen, wann wir arrogant wären? Wir wären arrogant, wenn wir behaupten würden, wir kommen in den Himmel, weil wir so gute Menschen gewesen sind. Aber kein entschiedener Christ sagt das, sondern jeder entschiedene Christ sagt, ich habe gesündigt, ich hätte eigentlich Strafe von Gott verdient, aber Gott in seiner großen Liebe hat Jesus für mich sterben lassen und ich musste nur noch etwas machen. Ich musste mich für Jesus entscheiden, mit Jesus durchs Leben gehen. Ich musste ihm mein Leben anvertrauen. Ich habe das Geschenk angenommen und darum habe ich ewiges Leben. Und wissen Sie, das ist nicht arrogant, dieses Geschenk anzunehmen. Haben Sie es gemacht? Wenn nein, dann möchte ich Ihnen heute Abend eine besondere Gelegenheit geben. Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich schließe solche Abende nicht einfach ab, indem ich sage, machen Sie damit, was Sie wollen. Ich glaube, das wäre brutal. Sondern ich möchte Ihnen eine konkrete Gelegenheit geben, sich für Jesus zu entscheiden. Und ich mache das ganz bewusst, weil ich immer wieder erlebe, wie Menschen solche Augenblicke wie packen und sagen, jetzt mache ich es fest mit Jesus. Und ich möchte Ihnen darum heute Abend eine Gelegenheit geben, sich für Jesus zu entscheiden. Wir werden jetzt dann beten, dann werden wir noch das Lied miteinander singen, wie jeden Abend. Und dann schließe ich den offiziellen Teil des heutigen Abends ab. Und dann lade ich Sie ein, wenn Sie sagen, ich möchte mich heute für Jesus entscheiden, dann lade ich Sie ein zu persönlichen Gesprächen. Sie können an Ihrem Platz sitzen bleiben, dort wo Sie sind, die anderen rauslassen. Sie können auch hier nach vorne gehen, Sie können sich irgendwo in diesem Raum aufhalten, spielt keine Rolle. Und die anderen bitte ich, wie an jedem Abend, auch heute diesen Raum anschließend möglichst rasch und ruhig zu verlassen. Wenn die anderen draußen sind, bitte ich die, die zurückgeblieben sind, zu mir zu kommen. Ich werde Ihnen noch etwas sagen, ein Wort der Ermutigung aus der Bibel vorlesen, ein Wort, ein Vers. Und dann helfen wir Ihnen, dass Sie zu einem guten Gespräch kommen. Und schauen Sie, in diesem Gespräch möchten wir Ihnen einfach helfen. Wir werden keine dummen Fragen stellen. Wir werden Sie nicht in Verlegenheit bringen. Wir möchten Ihre Fragen beantworten. Wir möchten Ihnen anhand der Bibel noch einmal zeigen, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie das möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten. Und Sie können diese Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich möchte Ihnen noch ein kleines Heft mitgeben. In diesem Heft stehen wertvolle Ratschläge für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Dass Sie wissen, jawohl, so kann ich im Glauben wachsen. Ich lade Sie dazu herzlich ein. Sie fragen jetzt vielleicht, Beat, warum soll ich zurückbleiben? Kann ich mich nicht auch allein für Jesus entscheiden? Schauen Sie, Jesus, die Bibel, legt großen Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt an einer Stelle, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer aber mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das wirklich nicht, um uns zu quälen, denn da liebt er uns zu sehr. Aber er weiß einfach, dass es eine Hilfe ist, diese Entscheidung für Jesus mit jemandem zusammenzutreffen. Und wissen Sie, es ist ja sehr interessant, dass wir viele wichtige Entscheidungen mit Zeugen treffen. Zum Beispiel, wenn wir heiraten, treffen wir das mit Zeugen, sonst irgendwie ist es nicht richtig. Und so machen wir das. Und Gott hat es so eingerichtet. Und er sehnt sich eigentlich dazu, dass wir auch dazu stehen und es einfach festmachen. Es kann auch helfen, dass Sie zu dieser inneren Gewissheit kommen. Jesus hat mich angenommen, ich habe ewiges Leben. Da kommen zwei junge Menschen auf mich zu, die sagen, ich habe mich irgendwann einmal für Jesus Christus entschieden, so ganz allein. Wir hatten nicht den Mut, in ein Jungscherlager zum Leiter zu gehen. Und dann haben sie gesagt, aber über Jahre hinweg hatten wir nie die Gewissheit, ob wir wirklich gerettet sind oder nicht. Und dann haben sie das mit jemandem zusammen festgemacht und von diesem Augenblick an wussten sie, jetzt sind wir Kinder Gottes, jetzt haben wir ewiges Leben. Und das wünsche ich Ihnen. Wenn Sie fremd sind hier und Sie sagen, das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht recht, aber Sie sind vielleicht von jemandem eingeladen worden und Sie sagen, ich würde gerne zurückbleiben, aber allein, das schaffe ich nicht. Ich brauche da jemanden, der mir da ein bisschen zur Seite steht. Dann stupfen Sie diese Person, sagen Sie, du, könntest du nicht mit mir zurückbleiben? Und ich bin sicher, die Person wird mit Ihnen sitzen bleiben. Wir haben das an vielen Orten erlebt. Dann bleiben zwei zurück, der eine begleitet den anderen und es gibt schon eine gewisse Sicherheit. Und noch etwas, ich rufe Sie nicht zu einer Kirche. Das ist mir heute Abend ganz, ganz wichtig. Sie brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen und im Glauben zu wachsen, das ist keine Frage. Aber es geht heute nicht um irgendeine Kirche oder Gemeinde, sondern es geht um diesen Bund mit Jesus Christus. Ich lade Sie ein, und darf ich persönlich sein, ich lade junge Menschen ein, Kinder, Teenager, Jugendliche, lade erwachsene Menschen ein, Ehepaare, ältere Menschen, alte Menschen, kommen Sie zu Jesus. Bevor ich jetzt abschließe, möchte ich Ihnen noch einen letzten Kreis zeigen, weil ich den Eindruck habe, einige haben sich vielleicht noch nicht gefunden. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Christ. Das ist ein Mensch, der sich einmal für Jesus entschieden hat. Aber wissen Sie, das Problem ist, Jesus ist nicht in der Mitte seines Lebens. Jesus sitzt nicht auf dem Thron, er ist nicht Herr. Das sind Menschen, die in faulen Kompromissen leben. Das sind Menschen, die Sünde in ihrem Leben tolerieren, bei denen Jesus vielleicht an zweiter, dritter oder vierter Stelle ist. Oder eine Frau hat mal gesagt, mein Leben gehört Jesus nur zu 98%, das ist irgendwo zu wenig. Das sind Menschen, die die erste Liebe zu Jesus verloren haben. So hat das Jesus mal formuliert. Ich habe etwas gegen dich, hat er zu Christen gesagt. Ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verloren hast. Und vielleicht ist das ihre Situation. Sie haben sich für Jesus entschieden. Sie erinnern sich. Sie haben für Jesus gebrannt. Das war Feuer. Und inzwischen ist vieles so Tradition geworden. Sind noch dabei, sie glauben noch, aber irgendwo Jesus ist am Rand. Und ich sage immer wieder, das ist schon ein schrecklicher Zustand zum Leben, weil man keine Erfahrungen mit Jesus macht. Es ist langweilig, aber es ist noch viel schlimmer, einmal so zu sterben. Also wissen Sie, ich möchte nicht einmal sterben im Bewusstsein, dass ein Teil meines Lebens Jesus am Rand in meinem Leben war. Und darum ermutige ich Sie, wenn das Ihre Situation ist, bleiben Sie auch zurück. Machen Sie eine neue Entscheidung für Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang. In Deutschland gibt es Christen, die nennen das eine Erneuerung. Machen Sie eine Erneuerung mit Jesus. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Sagen Sie mir, Jesus Christus, es tut mir leid, ich habe dich an den Rand in meinem Leben gedrängt. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Komm neu in die Mitte meines Lebens. Komm so auf den Thron in meinem Leben, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen. Ich möchte dir mein Leben neu weihen. Und wie gesagt, wenn das Ihr Wunsch ist, dann bleiben Sie auch zurück und wir reden und wir beten gerne mit Ihnen. Jetzt möchte ich diesen Abend abschließen mit einem Gebet.